In China gibt es ein Projekt in Großstädten zunächst, wo Menschen Sozialkredit bekommen oder eben auch genommen bekommen. Und das ist ein Belohnungs- und ein Bestrafungssystem, über das man versucht, Menschen zu einem positiven Verhalten zu bringen. Also wer sich positiv verhält, kriegt Sozialkredit, und wer sich nicht so positiv verhält, dem wird er wieder genommen und hat dann gewisse Einschränkungen. Und so versucht man also über Belohnung ein erwünschtes Verhalten aufzubauen und durch Bestrafung ein nicht erwünschtes Verhalten abzubauen. Es ist bemerkenswert, dass Gott mit seinem Volk Israel durch Jahrhunderte hindurch die Geschichte gegangen ist, und mir kommt es vor, als wenn Israel wie so eine Art Wasserprobe ist. Also bei einer Wasserprobe kennt ihr, da geht irgendein Institut an einen See, an einen Bodensee oder wo auch immer, und nimmt dort an einer Stelle eine Wasserprobe, an einer anderen Stelle noch eine und an einer dritten Stelle, dann in unterschiedlicher Tiefe, dann zu unterschiedlichen Zeiten. Und dadurch kriegt man irgendwann mal raus, wie ist diese Wasserqualität in diesem See. Und Gott geht mit seinem Volk Israel durch die Jahrhunderte verschiedene Erfahrungen durch, setzt es verschiedenen Bedrängnissen auch aus, und es gibt zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten bestimmte Regeln, die Gott aufstellt, und das Volk reagiert immer in der gleichen Art und Weise, und man erkennt an dieser Geschichte eine durchgängig rote Linie. Und im Jesaja Kapitel 1, Vers 5 fasst Gott das dann so zusammen. Er sagt: Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist siech. Also siech ist ein alter Begriff für krank, verdorben, kaputt. Ja. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl gelindert. Also Gott sagt, die Widerspenstigkeit hat sich durch Strafe nicht verändert. All das hat sogar die Widerspenstigkeit vermehrt. Man sollte ja eigentlich denken, dass wenn man bestraft wird, dass dann Widerspenstigkeit verringert wird. Aber genau das Gegenteil ist hier passiert. Und aus dem, wie Gott mit dem Volk Israel vorgegangen ist, wird deutlich, und auch aus dieser Stelle, dass Strafe und Belohnung zwar das Verhalten eines Menschen ändern können, aber nicht das Herz. Du kannst durch Belohnung ein erwünschtes Verhalten aufbauen und durch entsprechende Bestrafungen bestimmtes Verhalten abbauen, aber du kannst nicht das menschliche Herz verändern. Das ist das, was an Israel deutlich wurde, und so kam mir dieses Bild mit dieser Wasserprobe. Und es ist eigentlich also diese Geschichte dieses Volkes ist eigentlich ein Bild, wie ich selber unterwegs bin, wie mein eigenes Herz ist. Und ich habe festgestellt, durch Bestrafung und Belohnung verändert sich mein Herz nicht, höchstens mein Verhalten. Die Frage ist, wie hat es Gott vorgesehen, dass unser Herz verändert wird? Welchen Weg geht er mit uns? Und in diesem Zusammenhang gibt es eine sehr interessante Stelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Da beschreibt Paulus etwas von sich selber. Und er sagt, er kennt einen Mann, der in das Paradies entrückt worden ist. Und er hat da Worte gehört, die auszusprechen für einen Menschen nicht zustehen. Und wenn man diesen Text so liest, dann, er sagt es nicht so deutlich, aber man kann wohl davon ausgehen, dass er sich selber damit meint. Aber er sagt auf jeden Fall dann irgendwann mal, er hat außerordentliche Offenbarungen bekommen. Und jetzt sagt er in Vers 7, darum, also wegen dieser außerordentlichen Offenbarungen, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also dieser Apostel Paulus, der beschreibt, dass er einen Dorn für das Fleisch bekommen hat, was immer das war. Und dieser Dorn, der hatte den Sinn, dass er sich nicht überhebt. Jakobus beschreibt im Kapitel 4, Vers 6, dass Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und Gott kann nicht entsprechend seinem Wesen anders handeln. Er wird sich nicht untreu sein. Wenn er sagt, er widersteht dem Hochmütigen, dann wird er das tun. Und genauso aber auch dem Demütigen wird er Gnade geben. Das ist ein Versprechen, an das Gott sich gebunden hat. Und nun ist das Problem, dass in dem Moment, wo man etwas ganz besonders gut kann oder auch eine ganz besondere Offenbarung bekommt, ich kann mir gut vorstellen, wie Paulus ja auch reagiert hätte. Ja, er schaut in dieses Paradies hinein, hört dort diese Worte, bekommt dann Kontakt mit verschiedenen Gemeinden, die ihn ablehnen, die ihn auch als Apostel irgendwie nicht ernst nehmen. Und wie schnell ist man dann dabei, dass man sagt, also liebe Leute, ich habe diesen Einblick da im Himmel gehabt, wer seid ihr denn? Und schon bist du in diesem Bereich, wo du Hochmut im Herzen hast. Und das würde dazu führen, dass Gott ihm widersteht. Sein ganzer Dienst wäre komplett kaputt. Es darf ihm nicht passieren, dass er in diesen Hochmut hineinkommt. Und so gibt ihm Gott, damit sein Dienst fruchtbar bleibt, gibt Gott ihm diesen Dorn für das Fleisch, der ihn auf dem Boden hält. Und nun ist es so, es wird ja viel spekuliert darüber, was ist dieser Dorn für das Fleisch. Und die Bibel, die nennt es nicht. Also jedenfalls nicht ausdrücklich. Und ich glaube, dass wenn der Heilige Geist eine bestimmte Wahrheit nicht offenbart, dann liegt darin auch eine Botschaft. Nämlich die, dass es nicht wichtig ist, es in diesem Detail zu wissen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir da spekulieren, auf eine falsche Richtung kommen würden. Was wir allgemein sagen können, ist, dass es Schwachheiten gewesen sein müssen. Der Paulus sagte mich selber, nachdem er Gott angerufen hat dreimal und Gott ihm gesagt hat, meine Gnade genügt dir, sagt er, der Paulus, sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen. Also er redet über den Dorn für das Fleisch und nennt das dann, ich will mich rühmen meiner Schwachheiten. Ich gehe davon aus, dass das irgendwelche Schwachheiten waren. Die können für den Körper gewesen sein, das können irgendwelche Ängste gewesen sein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn man versucht wird und hier in einer solchen Bedrängnis da ist und hier auch in einer Versuchung fällt, dass auch das ist Schwachheit. Ja? Also alles, was dazu führt, dass man nicht aus seinen Ressourcen, die man hat, überwindet. Und Gott gibt ihm also diesen Dorn oder lässt ihm diesen Dorn, damit er sich nicht überhebt, damit er in der Demut bleibt. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, dass man das versteht, dass Gott, wenn er so an einem selber handelt, es nicht deswegen tut, weil er irgendwie einen nicht lieben würde, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Er will, dass man nicht in den Hochmut geht und nicht in die Situation kommt, dass Gott einem widerstehen muss. Die Frage ist aber nun, wie macht denn das Gott jetzt konkret, dass er unser Herz verändert? Und da gibt es zwei sehr interessante Stellen im Jeremia und im Hesekiel. Also in diesen beiden prophetischen Büchern, Jeremia 31 und Hesekiel 36, da sagt Gott, wie er mit unserem Herz verfährt, was er da macht. Ich lese 31, Vers 33, Jeremia. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Und im Hesekiel heißt es dann, 36, 26, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und dann heißt es, ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das Interessante ist nun, dass der Hebräerbrief diese Stelle aus Jeremia auf die Gemeinde anwendet. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, wie kann denn das sein? Da steht doch, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz und so weiter. Da ist doch von Israel die Rede. Ich bin doch nicht Israel. Warum wendet der Hebräerbrief das auf die Gemeinde an? Und da ist mir eine Stelle aus dem Römerbrief begegnet. Und diese Stelle, die sagt, wer dieses Israel ist. Jetzt schauen wir uns aber mal ganz kurz an, was der Hebräerbrief da genau sagt. Hebräer Kapitel 8 und Kapitel 10 stehen da ein paar Sachen darüber drin. Ich lese jetzt mal nur Kapitel 8, und zwar die Verse 8 bis 12. Denn tadeln spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, und sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen, denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Das haben wir doch gerade eben schon mal gelesen. Und genau das ist der Punkt. Jesaja wird vom Hebräerbrief hier fast wörtlich zitiert. Wenn ihr diesen Text mal nebeneinander legt und vergleicht, dann seht ihr, das ist ein Zitat aus Jeremia 31. Und der Hebräerbrief wendet dieses Wort, was an Israel geht, auf die Gemeinde an. Und die Frage ist, wie geht denn das? Wie kann das sein? Mir ist in der neuen Genfer Übersetzung Römer 9, Vers 6 mal ins Auge gesprungen. Und da ist diese Formulierung enthalten, da redet Paulus über das wahre Israel. Und als ich dieses Wort gelesen habe, wahre, das wahre Israel, da kam ich ins Fragen, was ist denn ein wahres Israel? In der Elberfelder Übersetzung wird es folgendermaßen ausgedrückt, in Römer 9, Vers 6. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Also Paulus sagt, nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Wie? Also nicht jeder, der dort lebt, ist Israel oder wie? Jetzt erklärt er es weiter. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind sie alle Kinder. Wie? Wenn du nicht Nachkommen, nur weil du also irdisch gesprochen Nachkommen Abrahams bist, sagt er, deswegen alleine bist du noch nicht sein Kind, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, jetzt kommt Bibeltext, nicht was ich sage, es ist Bibeltext, Römer 9, Vers 8, das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung, werden als Nachkommenschaft gerechnet. Also der Paulus, der sagt, es gibt ein irdisches Israel Und es gibt ein geistliches Israel. Und das geistliche Israel ist das wahre Israel. Das ist das, was aus Isaak kommt. Das heißt, derjenige, der glaubt, wie Abraham geglaubt hat, aus dieser Linie Isaak, also nicht aus der Abstammungslinie Isaak, also der natürlichen Geburt nach, sondern dem geistlichen Verständnis nach, der ist Kind Gottes. Wer so glaubt, wie Abraham geglaubt hat. Das heißt, wir haben, auch in dem jüdischen Volk, haben wir Menschen, die sind ihrer irdischen Abstammung nach Juden, aber sie sind nicht geistliches Israel, weil sie nicht entsprechend Abraham glauben. Und nur weil du der irdischen Abstammung, also deinem Körper, deiner natürlichen Geburt nach von Abraham abstammst, sagt Paulus, das alleine reicht noch nicht, das macht dich nicht zu Israel. Das wahre Israel ist das geistliche Israel, das so glaubt, wie Abraham geglaubt hat, über den die Verheißung geht. Und die Verheißung an Abraham war ja, so viele Sterne am Himmel, die du nicht zählen kannst, wie der Sand am Meer, ja, so werden diese Nachkommen sein. Und das ist eine Verheißung auf die Gemeinde. Und das ist dieses geistliche Israel. Und das Faszinierende ist, dass der Paulus und auch der Hebräerbrief von diesem geistlichen Israel reden und die Verheißung, die wir hier in Jeremia haben, beziehen sich auf dieses geistliche Israel. Und das ist die Gemeinde. Und so gilt also dieses Wort für uns, dass Gott uns ein neues Herz gibt und einen neuen Geist gibt und er schreibt etwas auf unser Herz. Er schreibt nämlich sein Gesetz, seine Ordnungen, seine Bestimmungen, schreibt er auf unser Herz. Jetzt ist es so, dass im Alten Testament die Menschen ja geopfert haben. Und in diesen Opfern haben sich die Menschen jedes Mal, wenn sie geopfert haben, an ihre Sünden erinnert. Im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 3 heißt es, doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an Sünden. Also Gott gibt das Opfer unter anderem als Erinnerung daran, dass man gesündigt hat. Und im Neuen Testament haben wir das Abendmahl und da erinnern wir uns an die Vergebung der Sünden. Ja, der Unterschied ist, beim Opfern im Alten Testament erinnert man sich an das Sündigen, daran, dass man gesündigt hat. Und im Abendmahl erinnert man sich daran, dass man Vergebung dieser Sünden hat. Und im Jesaja 53, das ist jetzt nur eine Stelle, die das so ein bisschen beschreibt, aber ich finde sie sehr griffig. In Jesaja 53, Vers 5, da heißt es, doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Also die Bibel sagt, dass die Strafe für unsere Sünden auf ihm, auf Christus liegt. Und jetzt frage ich dich, glaubst du das? Glaubst du, dass deine Strafe auf Jesus liegt? Vor ein paar Wochen habe ich mich mit einem jungen Mann unterhalten, der ist mit dem Fahrrad über ein Auto drüber geflogen, hat sich ziemlich verletzt. Und dann sagt er mir, was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich gesündigt, dass Gott mich so bestraft? Und ich glaube, dieser Gedanke, der ist gar nicht so fernliegend. Ich glaube, dass wir alle irgendwie solche Gedanken auch haben. Ja? Was habe ich für einen Blödsinn gemacht, dass ich jetzt das abkriege, dass ich jetzt hier bestraft werde? Aber die Schrift sagt, die Strafe lag auf ihm. Also was immer dir in dieser Welt passiert mit Strafe, kann es nichts zu tun haben, weil die liegt auf Christus. Im Alten Testament wurdest du daran erinnert, an deine Sünden durchs Opfern. Aber im Neuen Testament wirst du durchs Abendmahl daran erinnert, dass du Vergebung dieser Sünden hast und die Strafe auf ihm liegt. Glaubst du das, dass Gott dich nicht mehr bestraft? Der Paulus, der hatte Bedrängnis in seinem Leben. Da steht ja immerhin ein Engel des Satan, der mich mit Fäusten schlägt. Also das war nicht einfach irgendwie so eine kleine Beschwerlichkeit, sondern da ist wohl tatsächlich der Teufel losgelassen worden auf ihn, der ihn mit Fäusten schlägt. War es eine Strafe? Nein, es war keine Strafe. Es war ein Mittel von Gott, um den Paulus auf dem Boden zu halten, dass er sich nicht überhebt. Es gibt nun einen Weg, wie Gott unser Herz verändert. Also durch Strafe geht's nicht. Er hat an Israel klar gemacht, es gibt keine Stelle, wo ich noch nicht draufgeschlagen habe. Und das Ergebnis war, das Volk ändert nicht sein Herz. Also Strafe hat die Geschichte gezeigt, funktioniert nicht. Kannst Verhalten ändern, kannst aber dein Herz nicht ändern. Und jetzt liegt zudem auch noch die Strafe auf Christus. Also Strafe ist nicht der Weg, wie Gott unser Herz verändert. Er macht es anders. Im Johannesevangelium sagt Jesus, wie das geschieht. Und dieses Johannesevangelium, das ist, also Kapitel 17 ist an dieser Stelle, ein Einblick in das Gebetsleben von Christus gegenüber dem Vater, wie es ganz wenige solche tiefen Einblicke in der Bibel gibt. Und er nennt zwei, also ich rede über zwei Verse, Kapitel 17, Vers 17 und 26. Und in diesen zwei Versen sagt Jesus, wie diese Veränderung des Herzens vom Vater gemacht wird. Er betet: Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also er bittet den Vater: Vater, heilige diese Leute durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ich habe diesen Text erstmal lange nicht in Verbindung gebracht mit Veränderung des Herzens, weil da eben nicht diese Worte Herz und Veränderung drinstehen, aber genau das ist es, was da passiert. Wenn du geheiligt wirst durch die Wahrheit, da verändert sich dein Herz. Das ist genau dieses Thema. Dein Herz wird verändert und dein Wort ist Wahrheit. Und im Vers 26 sagt er dann, wie das im Einzelnen funktioniert. Er sagt: Und ich, also Jesus, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Wenn man diese Verse in Johannes 17 liest, dann begegnet man einem Vers, in dem Jesus sagt: Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und dieses heilige sie bezieht sich auf diese konkreten Jünger damals. Und jetzt kommt dieses herrliche Wort, dass Jesus sagt: Nicht für diese Leute, nicht für diese allein bitte ich, sondern für jeden, der durch sein Wort an mich glaubt. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, dann richtet Jesus dasselbe Gebet an den Vater für dich. Er betet für dich: Heilige sie, also Vater, heilige dich, heilige diesenjenigen, heilige ihn durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und wie macht er es? Er sagt: Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Also Jesus tut einem den Namen des Vaters kund. Und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ist dieser Zusammenhang von der Liebe Gottes in uns und der Veränderung des Herzens. Das heißt, in der Art wird unser Herz verändert, dass Jesus den Namen des Vaters uns offenbart. Und wenn ihr mal euch auf die Suche macht, mit welchen Namen sich Gott in der Bibel vorstellt, dann entdecken wir solche Namen wie Elohim, Zebaut, Jahwe, der Ich Bin, der Ich Bin. Und diese Namen, das ist nicht einfach wie Fritz und Felix, sondern diese Namen beschreiben eine Eigenschaft. Jeder dieser Namen beschreibt eine andere Eigenschaft. Dieser Name, der steht für etwas. Ich nenne jetzt nicht die hebräischen Begriffe, aber die Übersetzungen. Gott beschreibt sich als Gott des Anfangs, der Gott des Rechts, der Gott der Vergebung, der Gott der Höhe, der Gott aus der Nähe, der Gott meiner Zuflucht, der Gott meines Heils, heiliger Gott, lebendiger Gott, Elohai Elohim, Gott der Götter, Gott über allen Göttern. Jahwe Zebaoth, der Bewahrer. Dann der, der alles sieht. Und dann der, der bewahrt. Jahwe Shalom, der Herr ist Frieden. Der Herr, der euch heiligt. Der Herr, mein Hirte. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Der Herr, dein Arzt. Der Herr, dein Meister. Adonai, Meister. Herr, Eigentümer. Gott hat, ich habe es jetzt nicht gezählt, wie viele es sind, 20, 30 Visitenkarten, wo so ein Name draufsteht. Und in verschiedenen Situationen, in die du kommst, gibt dir Gott so eine Visitenkarte und sagt, guck mal, das bin ich. Da bist du, kommst du in Krankheit hinein und Gott gibt dir die Visitenkarte und sagt, schau mal, ich bin dein Arzt. Dann bist du in einer Bedrängnis und Gott gibt dir seine Visitenkarte und sagt, guck mal, ich bin dein Hirte. Und es ist eine Sache, das zu lesen und zu sagen, okay, ich lese hier über Gott, ja, der müsste wohl mein Hirte sein. Aber wenn du ihn in dieser Situation erfährst, dass er dein Hirte ist, dann wird das, diese Eigenschaft, die wird dann zu deiner persönlichen Erfahrung. Und dann schreibt Gott seinen Namen auf dein Herz. Verstehst du? Dann ändert sich dein Herz, wenn du durch eine Situation durchgehst, wo du ihn als deinen Arzt erfährst. Dann ist er nicht einfach allgemein der Arzt, sondern dann ist er dein Arzt und das steht dann auf deinem Herzen und du glaubst es. Es verändert sich. Wenn du ihn als deine Zuflucht erkennst, in einer Bedrängnis, und er schreibt es dir aufs Herz, dann wird das dir zum Glauben. Dein Herz ändert sich an dieser Stelle. Also indem Gott etwas von sich dir zeigt, aber nicht einfach in Form einer theoretischen Erkenntnis, sondern dass du in eine Situation hineinkommst, wo Gott dann sich als der offenbart, der er auf dieser Visitenkarte ist. Dadurch wird dein Herz verändert. Wir haben, denke ich, mehr oder weniger so verzerrte Bilder, also Bilder von Gott, Vorstellungen von Gott. Ein Beispiel hört man ja immer wieder, der liebe Gott. Und da stellt man sich irgendwie Gott als eine Oma vor, die irgendwie Geschenke bringt und immer halt gut drauf ist. Ja. Und dann passt natürlich, wenn man diese Vorstellung hat, das passt nicht zusammen, wenn dann Bedrängnisse kommen. Ja. Dass man sagt, wie kann dieser liebe Gott mich da hängen lassen? Aber die Bibel, die redet nicht vom lieben Gott, sondern die redet davon, dass Gott Liebe ist. Das ist was ganz anderes. Gott ist in seinem Wesen Liebe. Und zu seinem Wesen der Liebe gehört, dass er unser Herz verändert. Und dieses Verändern des Herzens, das hat etwas mit Bedrängnissen zu tun. Das heißt, Heiligung, Veränderung unseres Herzens ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Das heißt, wir kommen in bestimmte Situationen, die uns nicht schmecken, gerade weil Gott ein Gott der Liebe ist, weil Gott Liebe ist. Wenn er nur der liebe Gott wäre, dann würden wir da wahrscheinlich nicht reinkommen. Aber weil er Gott der Liebe ist, deswegen kommen wir da rein. Und die Jahreslosung, die steht ja in Psalm 34. Und da gibt es einen ganz interessanten Vers, nämlich den Vers 20, über den ich erstmal gestolpert bin. Da steht nämlich, vielfältig ist das Unglück des Gerechten. So im ersten Moment würdest du denken, das muss doch Ungerechten heißen. Vielfältig ist das Unglück des Ungerechten. Nee, aber da steht tatsächlich, vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Aber jetzt geht's weiter. Aber aus dem allen errettet ihn der Herr. Und das ist ein ganz wesentliches Prinzip. Der liebe Gott, der würde wahrscheinlich bewirken, dass wir gar nicht in dieses Unglück hineinkommen. Aber der Gott, der die Liebe ist, der lässt es zu, dass wir in dieses Unglück hineinkommen und in diesem Unglück ihn anrufen und er uns dann daraus rettet und uns sozusagen da seine Visitenkarte mitgibt und sagt, jetzt weißt du nicht nur, dass ich deine Zuflucht bin, sondern du hast es erfahren durch mein Handeln. Das ist was ganz, ganz anderes. Und dadurch wird unser Herz verändert. Wir verstehen Bedrängnisse ganz oft so, dass wir sie als Strafe interpretieren. Aber die Strafe liegt auf ihm. Und wir haben jeder so ein Bild von Gott. Die Frage ist nur, darf Gott unser Bild korrigieren? Wenn man so miteinander redet, da fallen manchmal solche Begriffe wie, also das passt jetzt in mein Verständnis von Gott nicht rein. Also in mein Bild von Gott passt das so nicht. Das kann schon sein, aber die Frage ist ja nicht, ob wir Dinge, die wir wahrnehmen, in unser Verständnis irgendwie unterbringen müssen, sondern die Frage ist, ob unser Verständnis dasselbe Verständnis ist, das, was Gott über sich hat. Darf Gott unser Gottesbild korrigieren? Also wenn wir das zulassen, dass er es darf, dann sind wir an einem Punkt, wo Gott uns in Situationen führen kann und wir ihn in einer Weise erleben können, die unser Herz verändert. Ich möchte mit einem Bibelwort aus dem 2. Korintherbrief schließen. 2. Korinther 3, Vers 18. Da steht, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also da steht, wenn man die Herrlichkeit des Herrn anschaut, wenn man seinen Namen geoffenbart bekommt, seine Eigenschaften, wie er ist, wie er handelt, wenn man das offenbart bekommt, wenn man da in seinem Leben durch diese einzelnen Dinge durchgeht und das mit aufgedecktem Angesicht sieht, dann hat das eine Verwandlung zur Folge. So steht es hier. Dann werden wir verwandelt in dieses Bild Jesu Christi. Und derjenige, der verwandelt, ist der Herr. Da steht nämlich so, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Der Herr ist es, der verwandelt. Der Geist ist es, der verwandelt. Diese Verwandlung, die kannst du nicht machen. Wenn Gott dir seinen Namen nicht aufs Herz schreibt, diese Dinge nicht aufs Herz schreibt und zur Erfahrung gibt, dann verändert sich dein Herz nicht. Das kannst du selber nicht machen. Ich möchte mal zusammenfassen. Strafe baut unerwünschtes Verhalten ab. Belohnung baut erwünschtes Verhalten auf. Aber beides ist nicht in der Lage, das Herz zu verändern. Paulus bekommt einen Dorn für das Fleisch, eine Beschwernis, eine Schwäche, was auch immer die ist. Und die hat den Sinn, dass er auf dem Boden bleibt, dass er sich nicht überhebt, damit Gott ihm nicht widerstehen muss, sondern ihn segnen kann. Und jetzt verändert Gott das Herz. Und die Geschichte des Volkes Israel hat gezeigt, durch Strafe verändert sich das Herz nicht. Wieso diese Wasserprobe? Die Strafe liegt zudem auf ihm. Was immer dir passiert, mit Strafe hängt es nicht zusammen. Die Dinge, die uns passieren, die uns nicht schmecken, die haben damit zu tun, dass Gott unser Herz verändert und etwas von sich auf unser Herz schreibt, eine Eigenschaft draufschreibt und wir diese Eigenschaft erleben, durcherleben. Und das ist die Art, wie Gott uns verändert. Amen.